Bewusstsein. Wir befinden uns am Beginn einer tiefgreifenden Wandlung unserer gesellschaftlichen Lebensverhältnisse. Welche Gedanken und Inspirationen können uns dabei helfen, diesen Wandel zu bejahen und zu gestalten? Eine Sendung von Roland Steidl.
Also sagen wir mal, los geht's. Ich habe beim letzten Mal angekündigt, ich lese den Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre von Martin Buber in 6 Teilen. Heute ist der erste, aber ich muss noch 2 kleine Vorbemerkungen machen. Es kommt jetzt gleich im ersten Satz des ersten Kapitels unter dem Titel Selbstbesinnung kommt das Wort Rabbi vor. Das heißt, die Tzadikim sind im Grunde genommen die Rabbiner, ja, die Rabbiner der Chassiden, also dieser ostjüdischen mystischen Gemeinden, könnte man sagen. Aber das Wort Rabbi ist üblicherweise eigentlich dem orthodoxen Judentum vorbehalten. Jetzt haben sie einen anderen Begriff gewählt. Das will ich nur zur Erklärung sagen. Und zweitens habe ich hier ein wunderschönes Buch in der Hand. Sie können es leider nicht sehen. Von Martin Buber, Die Erzählungen der Chassidim. Das ist ganz entscheidend, ja, für alle unsere Texte in den nächsten 6 Sendungen, dass das Wesentliche bei den Chassiden, natürlich haben sie die Tora und den Talmud und alles, aber das Wesentliche sind die Erzählungen, die Weisheitserzählungen, die im Grunde genommen in der Regel Dialoge darstellen, Kurzdialoge. Ja, jemand wird gefragt und jemand anderer antwortet. Das ist vielleicht auch der Punkt, weswegen Martin Buber letztlich seine dialogische Philosophie entwickeln konnte. Also, jetzt geht es los. Als Rabbi Schnör Salman, der Rav von Reußen, also Rav Rabbiner, weil seine Einsicht und sein Weg von einem Anführer der Mitnagdim, das sind die Gegner des Chassidismus, bei der Regierung verleumdet worden waren, in Petersburg gefangen saß und dem Verhör entgegensah, kam der Oberste der Gendarmerie in seine Zelle. Das mächtige und stille Antlitz des Rav, der ihn zuerst in sich versunken nicht bemerkte, ließ den nachdenklichen Mann ahnen, welcher Art sein Gefangener war. Er kam mit ihm ins Gespräch und brachte bald manche Frage vor, die ihm beim Lesen der Schrift aufgetaucht war. Zuletzt fragte er: Wie ist es zu verstehen, dass Gott der Allwissende zu Adam spricht? Wo bist du? Glaubt ihr daran, entgegnete der Rav, dass die Schrift ewig ist und jede Zeit, jedes Geschlecht und jeder Mensch in ihr beschlossen sind? Ich glaube daran, sagte er. Nun wohl, sprach der Tzadik, in jeder Zeit ruft Gott jeden Menschen an. Wo bist du in deiner Welt? So viele Jahre und Tage von den dir zugemessenen sind vergangen. Wie weit bist du derweilen in deiner Welt gekommen? So etwa spricht Gott. 46 Jahre hast du gelebt. Wo hältst du? Als der Oberste die Zahl seiner Lebensjahre nennen hörte, raffte er sich zusammen, legte dem Rabbi die Hand auf die Schulter und rief: Bravo! Aber sein Herz flatterte. Was geschieht in dieser Geschichte? Auf den ersten Blick erinnert sie uns an talmudische Erzählungen, in denen ein Römer oder sonst ein Heide einen der jüdischen Weisen über eine biblische Stelle befragt, um einen angeblichen Widerspruch in der Lehre Israels aufzudecken, und eine Antwort empfängt, die entweder darlegt, dass kein Widerspruch besteht, oder auf andere Weise die Kritik widerlegt, woran sich zuweilen eine persönliche Zurechtweisung knüpft. Bald aber merken wir einen bedeutsamen Unterschied zwischen den talmudischen Erzählungen und der chassidischen. Einen Unterschied, der freilich zunächst größer erscheint, als er ist. Die Antwort wird nämlich auf einer anderen Ebene gegeben, als die, auf der die Frage gefragt worden ist. Der Oberste geht darauf aus, einen angeblichen Widerspruch in der jüdischen Glaubenswelt aufzudecken. Die Juden bekennen sich zu Gott als dem allwissenden Wesen. Aber die Bibel legt ihm Fragen in den Mund, wie sie jemand fragt, der etwas nicht weiß und es erfahren will. Gott sucht Adam, der sich versteckt hat. Er ruft in den Garten hinein und fragt, wo er sich befinde. Also weiß er es nicht. Man kann sich vor ihm verbergen, also ist er der Allwissende nicht. Statt nun aber die Bibelstelle zu erklären und den scheinbaren Widerspruch aufzuheben, geht der Rabbi von ihr nur aus und benutzt ihr Motiv, um dem Obersten eine Vorhaltung über sein eigenes bisheriges Leben, über den Unernst, die Gedankenlosigkeit und den Mangel an Verantwortungsgefühl in seiner eigenen Seele zu machen. Auf die sachliche Frage, die, mag sie hier auch ehrlich gemeint sein, doch im Grunde keine echte Frage, sondern eine Form der Kontroverse ist, wird eine persönliche Antwort erteilt oder vielmehr, statt einer Antwort erfolgt eine persönliche Zurechtweisung. Von jenen talmudischen Entgegnungen ist scheinbar nur die zuweilen daran geknüpfte Zurechtweisung übrig geblieben. Betrachten wir jedoch die Erzählung noch etwas genauer. Der Oberste fragt nach einer Stelle aus dem biblischen Bericht von der Sünde Adams. Was der Rabbi antwortet, geht darauf hinaus, dass er zu ihm sagt, du selber bist Adam, zu dir selber spricht Gott, wo bist du? Scheinbar hat er ihm über die Bedeutung der biblischen Stelle als solche keine Auskunft gegeben. In Wahrheit aber beleuchtet die Antwort zugleich die Situation des von Gott befragten Adam und die Situation jedes Menschen, alle Zeit und aller Orten. Der Oberste muss ja, so wie er die biblische Frage als an ihn selber gerichtet vernimmt und versteht, merken, was es bedeutet, wenn Gott fragt, wo bist du? Sei die Frage nun an Adam oder an sonst einen Menschen gerichtet. Wenn Gott so fragt, will er vom Menschen nicht etwa erfahren, was er noch nicht weiß. Er will im Menschen etwas bewirken, was eben nur durch eine solche Frage bewirkt wird, vorausgesetzt, dass sie den Menschen ins Herz trifft, dass der Mensch sich von ihr ins Herz treffen lässt. Adam versteckt sich, um nicht Rechenschaft ablegen zu müssen, um der Verantwortung für sein Leben zu entgehen. So versteckt sich jeder Mensch. Denn jeder Mensch ist Adam und in Adams Situation. Um der Verantwortung für das gelebte Leben zu entgehen, wird das Dasein zu einem Verstecksapparat ausgebaut. Und indem der Mensch sich so vor dem Angesicht Gottes versteckt und immer neu versteckt, verstrickt er sich immer tiefer und tiefer in die Verkehrtheit. So entsteht eine neue Situation, die von Tag zu Tag, von Versteck zu Versteck immer fragwürdiger wird. Diese Situation kann genau gekennzeichnet werden. Dem Auge Gottes kann der Mensch nicht entgehen. Aber indem er sich vor ihm zu verstecken sucht, versteckt er sich vor sich selber. Gewiss, es gibt auch in ihm ein Etwas, das ihn sucht. Aber er macht es diesem Etwas immer schwerer, ihn zu finden. In diese Situation hinein fällt die Frage Gottes. Sie will den Menschen aufrühren, sie will seinen Verstecksapparat zerschlagen, sie will ihm zeigen, wo er hingeraten ist. Sie will in ihm den großen Willen erwecken, herauszugelangen. Alles kommt nun darauf an, ob der Mensch sich der Frage stellt. Gewiss, jedem wird, wie dem Obersten in unserer Erzählung, das Herz flattern, wenn sie an sein Ohr dringt. Aber der Apparat hilft ihm auch dazu, dieser Bewegung des Herzens Herr zu werden. Die Stimme kommt ja nicht in einem Gewitter, das die Existenz des Menschen bedroht. Es ist die Stimme eines verschwebenden Schweigens. Und es ist leicht, sie zu übertäuben. Solange dies geschieht, wird das Leben des Menschen zu keinem Weg. Mag ein Mensch noch so viel Erfolg, noch so viel Genuss erfahren, mag er noch so große Macht erlangen und noch so Gewaltiges zustande bringen. Sein Leben bleibt weglos, solange er sich der Stimme nicht stellt. Adam stellt sich der Stimme. Er erkennt die Verstrickung. Er bekennt, ich habe mich versteckt. Und damit beginnt der Weg des Menschen. Die entscheidende Selbstbesinnung ist der Beginn des Wegs im Leben des Menschen, immer wieder der Beginn des menschlichen Wegs. Aber entscheidend ist sie eben nur dann, wenn sie zum Weg führt. Denn es gibt auch eine unfruchtbare Selbstbesinnung, die nirgends hinführt als zu Selbstquälerei, Verzweiflung und noch tieferer Verstrickung. wenn der Gera-Rabbi, auch eine Figur des Chassidismus, im Auslegen der Schrift an die Worte kam, die Jakob an seinen Knecht richtet. Zitat Jakob: Wenn mein Bruder Esau auf dich stößt und fragt dich, wessen bist du, wohin gehst du, wessen sind die vor dir, sprach er zu seinen Schülern: Merket wohl auf, wie ähnlich die Fragen Esaus dem Spruch unserer Weisen sind. Betrachte drei Dinge: Wisse, woher du kamst und wohin du gehst und vor wem du dich zu verantworten hast. Merket wohl auf, denn großer Prüfung bedarf, wer die drei Dinge betrachtet, dass nicht Esau in ihm frage. Denn auch Esau vermag nach diesen drei zu fragen und Schwermut über den Menschen zu bringen. Es gibt eine dämonische Frage, eine Scheinfrage, die die Frage Gottes, die Frage der Wahrheit äfft. Sie ist daran zu erkennen, dass sie nicht bei dem »Wo bist du?« innehält, sondern fortfährt. Von da heraus, wo du hingeraten bist, führt kein Weg mehr. Es gibt eine verkehrte Selbstbesinnung, die den Menschen nicht zur Umkehr bewegt und auf den Weg bringt, sondern ihm die Umkehr als hoffnungslos darstellt und ihn damit dorthin treibt, wo sie anscheinend vollends unmöglich geworden ist und der Mensch nur noch Kraft des dämonischen Hochmuts, des Hochmuts der Verkehrtheit, weiterzuleben vermag. Ja, das ist das erste Kapitel, nicht von sechsen. Ich sage vielleicht noch erst etwas Persönliches dazu. Ich habe vor 50 Jahren begonnen, Theologie zu studieren, evangelische Theologie, in einer Erwartung, dort etwas zu finden, ja, über Lebenssinn und anderes, und habe das ganze Unternehmen enttäuscht abgebrochen. Wenige Jahre später begann ich in Wien Philosophie zu studieren und stieß in der Philosophie auf Martin Buber und den Chassidismus. Und der Chassidismus hat es geschafft, ja, mit seiner Lebendigkeit, mit dieser weisheitsvollen Art, mit dem Menschen zu reden, mich tatsächlich für das Thema Glaube und Religion erneut zu öffnen. Ja, dafür bin ich ihm sehr, 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 sehr dankbar und freue mich, dass ich diesen Text lesen darf, ja, in dieser wirklich wichtigen Zeit, weil ich glaube, dass das, was uns heute fehlt, ja, ist die Reflexion unserer Wege. Ja, das nicht in die Tiefe dringen wollen, das nicht in die Tiefe dringen wollen in der Selbstreflexion, in der Selbstbesinnung, so wie dieses erste Kapitel heißt, weil auf dieses, nicht, man könnte auch sagen, erkenne dich selbst, besinne dich auf dich selbst, damit steht und fällt jeder ernsthafte Weg des Menschen.
Sie hörten Bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach. Interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.